So, super. Jetzt warte ich, bis ich da bin. Ich bin da, super. Das hätten wir auch gerne mal, ein Foto von Jesus. Hä? Das war doch cool, da war nämlich jetzt auch noch mit drauf. Ja, wenn man sowas erlebt, dann ist man übelst geflasht. Ne? Ich weiß nicht, hat jemand von euch schon mal sowas Krasses erlebt? Also sowas Krasses habe ich auch nicht erlebt. Aber ich habe Jesus erlebt. Und ich höre mich so selber, ob ich doch ein anderes Mikro nehme. Okay. Ich habe gemerkt, am Anfang meines Lebens, meines Christenlebens oder meines noch nicht Christenlebens, als ich mich zu Christen gehalten habe, da habe ich gemerkt, bei denen ist was anders als bei mir. Der Unterschied war, ich konnte nicht beten. Das ist mir ganz schwer gefallen. Ich weiß nicht, wem das auch schwer fällt, mir fiel es schwer. Ich wusste einfach nicht, was ich Jesus sagen sollte, außer bitte segne mich nächste Woche in der Klassenarbeit und segne mich bei der Prüfung und dann noch danke Jesus. Und dann war mein Gebet meistens schon zu Ende. Ich habe oft um Gottes Schutz gebetet, aber mehr wusste ich nicht. Und so ein Erlebnis hat mir eine ganze Zeit gefehlt, wo mir wirklich Jesus begegnet und wo ich umkehre zu ihm. Und dann ist es aber so gekommen. Ich habe ein Mädel kennengelernt und die hat mir mehr erzählt, die hat mich mitgenommen und dann habe ich Jesus in mein Leben eingeladen. Wie der Paulus. Und dann habe ich auch die Kraft vom Heiligen Geist in meinem Leben erfahren und ich habe als erstes gelernt, mein Herz bei Gott auszuschütten. Also, man nehme Herz und genau was da drin ist, schüttet man aus und sagt alles Gott. Also man spricht keine Kopfgebete, sondern man spricht Gebete mit dem Herzen. Und das war so das Erste, woran ich gemerkt habe, bei mir ist was passiert. Da ist wirklich Jesus gekommen. Der hat mir seinen Heiligen Geist gegeben und ich habe gelernt zu beten. Das war was ganz Wichtiges für mich. Ich hatte in meiner Familie niemanden, der mir das zeigen konnte, wie das geht. Und dann habe ich gemerkt, Gott hilft mir selber. Gott selber ist es. Und ich bete genauso impulsiv, wie ich bin. Also andere Leute dürfen das auch ruhiger. Und wenn ich gebetet habe, immer mit Händen, bei mir ist immer alles in Bewegung. Und genauso, wenn ich so, manchmal habe ich auch im Knien gerne gebetet, vorm Sofa. Und wenn mich dann irgendwas auch aufgeregt hat, dann habe ich aufs Sofa geklopft. Ich bin immer echt. Und Jesus liebt das, wenn wir echt sind. Und eines Tages, da war ich auch geflasht. Da habe ich nämlich, ich habe Jesus öfters Fragen gestellt, aber ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich eine Antwort gibt. Und ich musste zu Hause viel helfen, weil meine Eltern eine Gaststätte hatten. Und um ehrlich zu sein, das hat mich manchmal ganz schön angenervt. Ich habe schon auch gerne geholfen, aber manchmal war es ein bisschen viel. Und die anderen hatten viel mehr Freiheiten als ich. Und ich musste mir ganz vieles erkämpfen zu Hause, wenn ich da irgendwo hin wollte, so in Jugendbibelkreis oder in Chor oder in irgendwas oder wenn wir was unternommen haben, ich musste mir vieles erkämpfen. Und dann habe ich so mit 17 dann so ganz enthusiastisch gebetet vor meinem Sofa, Herr, nimm mich von hier weg, hier kann ich nichts für dich tun. Und dann war ich so, nachdem ich mein Herz ausgeschüttet hatte, dann war ich so ruhig und auf einmal habe ich ganz klaren Satz in mir gehabt. Willst du um meinet oder um deinetwillen gehen? Und mit einem Schlag wusste ich, mir ging es eigentlich weniger um Jesus, mir ging es mehr um meine Freiheiten. Und dann war mir klar, Jesus sagte zu mir, ich soll lernen, zu Hause gottesfürchtig zu leben. So, und das, da habe ich gedacht, wow, wie soll das gehen? Und das war so cool, ich habe das später noch öfter erlebt. Ich habe nicht immer, wenn ich bete, kriege ich gleich eine Antwort. Aber manchmal, da steht plötzlich ein Satz so in mir da und ganz oft eine Frage. Und dann werden mir Dinge klar. Da merke ich, Jesus redet mit mir. Nicht so deutlich, wie wir das im Anspiel gesehen haben, wo Jesus so wirklich erschienen ist, aber Jesus redet. Der redet auch heute noch. Ja, und da sind wir schon mitten im Thema. Was bedeutet es eigentlich, gottesfürchtig zu leben? Das ist ja ein altmodisches Wort. Gott fürchten. Wie sieht das aus? Seit der Jesus-People-Bewegung, da ist die Haltung verbreitet, Gott ist mein Daddy. Sehen wir das jetzt vorne? Noch nicht? Jetzt! Gott ist mein Daddy. Gott liebt mich. Alles ist easy. Und die ältere Generation, die lebt mehr nach dem Wort, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Wir brauchen Heiligung. Und oft empfindet man, das ist ein anstrengendes Geschäft. Und es kann durch diese oder ähnliche unterschiedliche Sichtweisen echt zu Konflikten kommen unter Gläubigen. Die einen gelten als ohne Ehrfurcht und die anderen als gesetzlich und spießig. Tja, wie soll es nun wirklich sein? Der Martin Luther, der hat was ganz Cooles geschrieben in seinem kleinen Katechismus zum ersten Gebot. Da hat er geschrieben, wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Der Luther hat in der Zeit von der Werkgerechtigkeit einen ganz anderen Gott entdeckt, den Gott der Gnade. Das war eine Befreiung. Und dann schreibt er seinen Christen, Gott über alle Dinge fürchten und danach gleich lieben. Fürchten, lieben und vertrauen. Wie passt denn das zusammen? Ist das nicht ein Widerspruch? Im 1. Johannes 4, Vers 17, da liest man, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Also kann Angst vor Gott als eine Art der Furcht nicht gemeint sein. Ehrfurcht trifft es wohl eher. In Ehrfurcht steckt das Wort Ehren drin. Jemandem Ehre entgegenbringen. Gottesfurcht, Ehrfurcht, das ist zuerst eine Haltung des Herzens. Das ist was, was in meinem Herzen lebt oder auch nicht lebt. Man kann in den verschiedenen Kirchen und Gemeinden viele Äußerlichkeiten beobachten. Zum Beispiel, Leute gehen in den Gottesdienst, bleiben in der Bank stehen, falten die Hände, senken den Kopf und beten, bevor sie sich setzen. Habt ihr vielleicht schon gesehen. Und auch nach dem evangelischen Abendmahl tut man das so. Wer hat das schon mal alles gesehen? Ah, das sind doch etliche. Danke. Ist das Gottesfurcht? Was denkt ihr? Diese äußere Haltung wird als fromm und gottesfürchtig angesehen. Und das kann Gottesfurcht sein. Absolut. Nämlich, wenn das mit dem Herzen passiert. Aber wenn das nur eine äußere Form ist, man macht das eben so, dann ist es keine Gottesfurcht. Versteht ihr das? Also man kann was äußerlich machen, wo das Herz überhaupt nicht dahinter steht. In der katholischen Kirche, da nimmt man Weihwasser und bekreuzigt sich und knickst dann so, geht dann erst in die Kirche rein und knickst nochmal an der Bank. Wieder meine Frage, ist das Gottesfurcht? Ja, es kann Gottesfurcht sein. Es kann aber auch nur eine äußere Form sein. Und die einen, die werden es als Gott machen, weil sie gottesfürchtig sind, und die anderen, weil sie eine äußere Form nachmachen, weil man das eben dazu tut. Aber Gott sucht immer unser Herz und nicht eine äußere Form. Und darum geht's heute. Wir haben ja auch so Haltung angenommen. Ne? Wir haben die Hände gehoben. Ist das Gottesfurcht? Ja, das kann Gottesfurcht sein, wenn es mit dem Herzen passiert. Wenn es nicht mit dem Herzen passiert, kann man es auch lassen. Es geht immer um unser Herz. Wir finden im Wort Gottes ganz krasse Sätze. Beim Propheten Amos zum Beispiel, da steht, ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Boah, krass, oder? Hättet ihr gedacht, dass Gott sowas sagt? Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Ich mag dein Harfenspiel oder dein Gitarrenspiel, je nachdem, nicht hören. Da ist wieder von einem äußerlichen Gottesdienst die Rede. Da ist von etwas die Rede, wo nur eine Form abläuft. Aber das Herz ist fern von Gott. Und das sagt Gott auch. Euer Herz ist fern von mir. Und eure Taten im Alltag auch, sagt er noch. Ich kann also Gottesfurcht nicht an einem Tag in der Woche leben und an allen anderen Tagen tue ich es nicht. Gottesfurcht ist ein Lebensstil, der im Alltag deutlich wird. Es geht um meinen Alltag und um mein Herz. Und wenn in meinem Alltag Gott nicht rüberkommt, dann muss ich nicht mal sonntags zur Kirche gehen. Also in meinem Leben, da gab es auch eine Zeit, wo manches nur eine äußere Form war. Aber Gott hat viel Geduld mit uns und auch mit mir. Und ich habe Jesus am Anfang mein Leben nur halb gegeben. Ja, ich habe gesagt, Herr Jesus, komm in mein Leben. Und wisst ihr, was ich in Klammern gedacht habe? In Klammern habe ich gedacht, aber wen ich mal heirate und was ich lerne, das bestimme ich selber. Und das sind eigentlich die wichtigsten Punkte im Leben. Man könnte meinen, naja, ein bisschen Gott im Leben ist doch nicht schlecht. Aber ganz oder gar nicht. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Mein Herz war auch nicht ungeteilt bei Gott. Ich habe da äußerlich manchmal was gemacht, was ich innerlich nicht so gemeint habe. In der Bibel steht, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Also anderen Menschen kann ich gut was vorspielen. Die merken nicht gleich, was bei mir los ist. Aber Gott, der merkt es schon. Aber Gott hatte viel Geduld mit mir und er wartete, bis ich mit meinen Wegen am Ende war. Ich hatte ganz viele Verliebtheiten, erzähle ich immer auf Teenie-Rüstzeit. Und zum Glück habe ich dann Gott doch immer gefragt, Herr, was denkst denn du dazu? Und das Krasse ist, Gott hat mir jedes Mal eine Antwort gegeben. Jedes Mal anders. Meistens habe ich es vorher schon geahnt. Und es hat mir auch nicht gepasst. Ja. Und als ich mit meinen Wegen am Ende war, da habe ich gesagt, Herr, jetzt will ich nur noch das, was du willst. Dabei bin ich niedergekniet und habe auch geweint. Und es war echt, das war keine Form. Und wisst ihr was? Gott liebt äußere Zeichen, wenn sie keine Formsache sind, wenn sie von Herzen kommen. Gottes Wort sagt zum Beispiel, kommt und lasst uns knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Oder hebt die Hände auf im Heiligtum. Oder singt, jauchzt, klatscht dem Herrn. Ein paar Jauchzer haben wir heute auch schon gehört. Ich jauchze sehr gerne. Juhu! Wenn ich mich so richtig freue, na, das fetzt in der Kirche. Solltet ihr auch mal probieren. Und kann man Gott zur Ehre machen. Es steht sogar so krass in der Bibel, im Neuen Testament, so will ich nun, dass die Männer an allen Orten heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Krass. Aber ohne Liebe zu Gott sind die äußeren Formen hohl. Durch eine Herzensbeziehung bekommen sie Leben. Mein nächster Punkt ist, Gottesfurcht ist nicht machbar. Weder von den älteren, erfahrenen Christen, noch von den Jungen. Sondern das hängt immer von meinen täglichen Entscheidungen ab. Beziehe ich Gott ein oder lasse ich ihn außen vor? Und das lernt man mit der Zeit eigentlich erst. Wenn man so anfängt, als Christ zu leben, dann lernt man das, Gott in alles einzubeziehen. Und dazu mache ich euch viel Mut. Die Frage ist eigentlich, beziehst du Gott in deine Entscheidungen ein? Fragst du Gott? Und wenn du nicht gleich eine Antwort hörst, ist es überhaupt nicht schlimm. Aber frag ihn wenigstens. Gott weiß schon, wie er dir die Antwort zukommen lässt. Hauptsache, du fragst. Jetzt habe ich euch noch einen Psalm 34 mitgebracht. Der redet sehr intensiv von der Furcht des Herrn. Ich lese euch ein bisschen vor und erkläre euch was dazu. Und da steht, was alles Cooles passiert, wenn wir wirklich Gottesfurcht in unserem Leben haben. Da steht zum Beispiel im Vers 8, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Ist das nicht ein krasser Satz? Aber viele benutzen gern die Engel, man verschenkt da jetzt so gerne viele Engelsfiguren und auch die, die nichts von Gott halten, schenken sich gegenseitig Engel, aber ich kann euch eins sagen, diese Engel helfen nicht. Das sind andere Engel, die helfen. Die sind wirklich da, die sind sehr groß. Wir kannten eine Missionarin, die hat die Engel immer gesehen. Die ist manchmal voll auf ihr Angesicht gefallen. Und die anderen fragen, was ist mit dir los? Na, seht ihr nicht den großen Engel, der hier steht? Kein anderer hat ihn gesehen, sie hat ihn gesehen. Die sind real. Die sind mitten unter uns. Die schickt uns Gott zu Hilfe. Und das sind nicht so kleine Engelsfiguren, wie wir die Weihnachten aufstellen. Ja? Diese Frau, die die immer gesehen hat, die großen Engel, die hat immer gesagt, das ist eine Beleidigung der himmlischen Herrscher. Weil das sind Riesenkerle. Da kommt nicht mal der Robert mit, der heute Bass gespielt hat. Da ist selbst der noch klein und muss aufschauen. Die sind echt groß und die können sich um uns lagern. Und die lagern sich aber um die her, die Gott fürchten. Nicht jeder hat seinen Engel. Aber die Gottesfürchtigen, denen ist das versprochen. Die haben Engel. Und ich kann euch eins sagen, ich bin sehr froh, dass Gott so viele Engel hat, weil genauso temperamentvoll wie ich bin, fahre ich auch Auto. Und ich habe schon viele, viele Bewahrungen von Gott erlebt. Wirklich. Ich kann Gott nur danken. Ich bin oft schon niedergefallen und habe Gott gedankt, weil er mir oft so geholfen hat. Ich habe bis jetzt echt noch keinen Unfall gebaut und ich bin Gott von ganzem Herzen dafür dankbar. Und dabei fahre ich schon über 30 Jahre Auto. Das finde ich echt cool. Dem Herrn sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, dem sei Dank. Wirklich. Dann geht's weiter. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Und dann geht's weiter. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Das geht dann noch weiter. Die haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Also denen wird nichts fehlen. Habe ich schon wieder eine Geschichte. Schon eine Weile her. Die ist aber so gut zu erzählen, weil Gott kümmert sich um alles, selbst um Möbelautos. Wusstet ihr das? Also, es war so, mein Mann und ich, wir haben zuerst in Bautzen gewohnt. Und dann hat uns Gott ins Erzgebirge gerufen und wir mussten umziehen und wir hatten so schön viel große Möbel und brauchten unbedingt ein richtiges Möbelauto. Nicht bloß irgend so eine kleine Karosse, ein richtiges Möbelauto. Und das kostet Geld. Und wir sind uns erkundigen gegangen, was wir da bezahlen müssen. Damals mehr als, also ungefähr so 1800 D-Mark mit allem drum und dran und was da so war. Das war viel Geld. Das war uns zu teuer. Haben wir gesagt, Herr Jesus, hast du noch eine andere Möglichkeit? Könntest du uns irgendwie zu einem Möbelauto kommen lassen? Herr Jesus, du kannst doch alles. Bitte, gib uns irgendwie ein Möbelauto. Amen. So, die Zeit verging. Ich habe immer wieder um das Möbelauto gebetet. Nichts passierte, überhaupt nichts. Im Notfall konnte man ja immer noch gehen, sich irgendwo was mieten. Und es war ja, also kurz nach der Wende erst, die Älteren werden das noch wissen, da war noch nichts mit Möbelautos mit hydraulischer Laderampe. Das könnt ihr vergessen. Das war alles noch Zukunftsmusik. Und jedenfalls, wir sind dann hier, wir haben dann diese neue Wohnung tapeziert, die Tapeten abgerissen und dann mussten wir abends, da hatten wir so eine junge Gemeinde zu halten in Dorf Chemnitz, ist ja gleich bei Freiberg. Und ich hatte keine Lust. Ich wollte lieber endlich weiterkommen mit unserer Wohnung, endlich die Tapeten abhaben und nicht immer wieder unterbrechen und wieder waschen und Haare waschen und schön machen, weil dann muss man schon Haare waschen. Und dann braucht das so viel Zeit und ich habe gespeckert. Ach Frank, das sagen wir ab, wir fahren nicht. Und da kennt er meinen Mann schlecht, wenn der zugesagt hat, auf Biegen und Brechen. Also wenn der nicht gerade halbtot irgendwo ist, dann fährt er trotzdem. Und jedenfalls dann... Und dann habe ich gesagt, ach, das können wir doch absagen. Das kann doch mal jemand anders machen. Da fahren wir nur wegen 15 Hanseln dorthin. Dann sagt der Frank, wir haben das dem Pfarrer versprochen. Wir fahren hin. Der ist nicht da. Der verlässt sich auf uns. Wir fahren hin. Hat mein Specker nicht geholfen. Umziehen, duschen. Also erst duschen, dann umziehen. Und dann, und dann dahin fahren. Jedenfalls, und wisst ihr, ich habe in Mundwerk und leider, da habe ich schon so viel Gott um Vergebung bitten müssen. Ich habe auf der ganzen Fahrt immer wieder gespeckert. Oh, was wir jetzt noch alles hätten schaffen können. Und mein armer Mann, kann ich euch sagen, der musste mich aushalten. Jedenfalls, kurz bevor wir ans Ziel kommen, kam uns ein Auto entgegen. Und waren welche von unseren Teenies, die sonst immer auf Rüstzeit kommen. Und ich gerade so eine Laune geschoben, ne? Langes Gesicht und so. Und die freuen sich und winken uns. Sofort. Die haben angehalten, der Frank hat angehalten. Und ich sofort, Herr, vergib mir. Da wird einem sofort alles deutlich, ja. Und dann vergib mir mein vieles Speckern. Dann, die waren mir richtig von Gott geschickt, damit ich von meiner schlechten Laune wegkomme. Dann haben wir uns erstmal ein bisschen nett unterhalten, das war schön. Und dann sind wir weitergefahren. Sind dann noch bei Leuten Abendbrot essen gewesen. Frau hat gesagt, setzt euch mal gleich raus, wir essen gleich draußen. Und mein Mann, der kommt wahrscheinlich nicht, der hat noch viel zu tun in seiner Firma. Und wie wir so draußen sitzen, biegt plötzlich ein riesiges Möbelauto um die Ecke und bleibt dort stehen. Und der Mann steigt aus, die hatten so eine Möbeltischlerei. Der Mann steigt aus und sagt seiner Frau, hallo. Und dann begrüßt er uns und sagt, kommt mal mit, ich muss euch unbedingt mal unser neues Möbelauto zeigen, heute geliefert gekriegt. Und dann jedenfalls hat er nur gezeigt, hydraulische Laderampe, alles vorgemacht. Oh, wir haben solche Augen gekriegt. Und dann, und der Frank sagt dann so ein Auto könnten wir gebrauchen. Und der sagt, wieso? Und der Frank, naja, wir wollen in 3 Wochen umziehen. Aha. An welchem Tag denn? Na, am 28. Juni. Hat er den Kalender geguckt, sagt, na, das ist ja ein Ding. Am 27. kommt der Fahrer von der Tour und am 29. wird erst wieder beladen. Der 28. ist frei. Wisst ihr was? Ihr habt uns voriges Jahr mal geholfen. Ich wollte euch schon lange mal danken. Ich werde euch für den Tag das Möbelauto schenken mit dem Fahrer dazu. Absolut, oder? Gott kann das. Das tut Gott für die, die ihn fürchten. Aber das macht er nicht für alle. Ich will euch Gottesfurcht ein bisschen schmackhaft machen. Ja? Wer mit Gott unterwegs ist und echt mit Gott unterwegs ist, der wird Gott auch erleben. Das kann ich euch versprechen. Das kann ich euch wirklich versprechen, weil das Gottes Wort verspricht. Dann geht's weiter. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Hier ist es so, als ob ich zu euch sage, hey, ihr jungen Leute, kommt her, ich will euch die Furcht des Herrn lernen. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Ah, ein paar schon. Oh ja, also das finde ich schon, das finde ich ja fast schrecklich, wenn man da nicht die Hand hebt. Ich möchte schon gerne gut leben und schöne Tage sehen. Ja, wer will das nicht? Und jetzt sagt der Psalmbeter, wie das kommt. Das kommt durch was Bestimmtes. Die erste Zutat, rede nichts Böses über andere und verleumde sie nicht. Oh, schwierig, oder? Rede nichts Böses über andere und verleumde sie nicht. Weißt du, ob alles wahr ist, was du hörst? Nicht mal kirchlichen Zeitungen kann man glauben. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Lästerst du in der Schule genau wie alle anderen über Mitschüler und Lehrer? Tu es nicht, ab heute nicht mehr. Ab heute schließe einen Bund mit deinen Lippen, sag, Herr, hilf mir. Ja? Zweite Zutat, lüge nicht. Mach auch keine sogenannten Notlügen. Schwierig. Das geht so schnell, dass uns irgend so eine kleine Unwahrheit über die Lippen kommt, damit wir nicht ganz so blöd dastehen. Kennt ihr das? Ah, das ist übrigens an Christen geschrieben, nicht an Nichtchristen. Ja? Das ist an Christen geschrieben. Oh, die Notlügen, das geht so fix. Manchmal sucht man durch Halbwahrheiten so einen Vorteil für sich selber. Ich habe letztens am Tisch ein kurzes Gespräch zwischen dem Geschäftsmann und einem geistlichen Leiter mitgehört. Die Frage des Geschäftsmannes, wie kann ich Reich Gottes bauen? Ich predige niemanden. Sagt der andere, musst du auch nicht. Mach in deinem Betrieb als Leiter klar, ich lege keinen Wert auf Lügen. Hier werden weder Kunden noch Lieferanten angelogen. Lügt niemanden an, aber gebt auch nicht alle Informationen preis. Man muss niemanden alles sagen, aber man soll niemanden anlügen. Das ist Gottesfurcht und Weisheit zugleich. Dritte Zutat, lass ab vom Bösen und tu Gutes. Vielleicht gibt es irgendwas, was du in Zukunft nicht mehr tun solltest, wo man so ein bisschen boshaft ist, so ein bisschen nur, die anderen zäckelt. Aber man weiß genau, man trifft sie doch. Ja? Ich kenne einen Christen, der sehr begabt ist und überdurchschnittlich intelligent. Der hat häufig ironische Bemerkungen über Leute gemacht oder hat die Nase über andere gerümpft, die nicht so begabt waren und manche Sachen nicht so gut auf die Reihe bekamen. Der hat gern so gespöttelt, andere so ein bisschen aufgezogen. Eines Tages saß er mit in der Kinderstunde zu dem Bibelwort, wer den Armen verachtet, verachtet seinen Schöpfer und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Da ist dem richtig die Kinnlade runtergeklappt. Das ist dem ins Herz gefallen, das hat ihn richtig getroffen. Und hinterher ist er sofort beichten gekommen, hat um Vergebung gebeten und ist innerlich umgekehrt. Und das brauchen wir alle immer wieder, dass uns was trifft, dass wir innerlich umkehren. Ach du Schreck, was ich mache. Hey, wenn das dir passiert, dann ist immer der Heilige Geist am Werk. Ohne den Heiligen Geist merkst du gar nicht, dass du Blödsinn machst. Wenn du merkst, dass du daneben tappst, dann danke Gott, denn das zeigt dir der Heilige Geist. Ja, und das ist Gottesfurcht, seine Sünde bekennen. Und anderen Gutes tun, das macht Freude. Also lass ab vom Bösen und tu anderen Gutes. Vierte Zutat, suche Frieden. Im Neuen Testament steht, so viel an dir liegt mit jedermann und jage ihm nach. Gar nicht so einfach. Ich denke, wir wissen alle, wir haben da versagt. Wir haben oft nicht in Gottesfurcht gelebt. Wir haben diese Worte nicht gehalten. Aber wenn uns diese Worte zu Herzen gehen, dann können wir jederzeit immer wieder umkehren und sagen, Herr, vergib mir. Vergib mir, was manchmal so aus meinem Mund kommt. Vergib mir, was ich so über andere gesagt habe. Vergib mir, wo ich sie nicht geliebt, sondern verurteilt habe. Wünschen wir uns nicht alle, dass wir von anderen geliebt werden? Und hassen wir das nicht alle, wenn über uns was Blödes erzählt wird? Fang ab heute an, nicht mehr mitzumachen. Stell dich nicht mehr zu denen dazu, die es tun. Geh einfach andere Wege. Vor einiger Zeit bin ich einem Bekannten begegnet, der hätte Grund gehabt, schlecht zu reden über seinen Chef. Und der hätte Grund gehabt, sich zu beschweren. Ein anderer hat ihn gefragt, na, John, wie geht's dir? Und der hat gesagt, nun, ich stehe in den Herausforderungen des Lebens. Das hat mich beeindruckt. Kein einziges schlechtes Wort kam über seine Lippen. In der Bibel stehen wunderbare Verheißungen über die Furcht des Herrn. Die sage ich jetzt nur noch ganz schnell. Da steht in Hiob 28, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und das Böse meiden, das ist Einsicht. Im Psalm 111, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Also Ehrfurcht vor Gott zu haben und diese Dinge, die ich gerade benannt habe, nicht mehr zu tun, das ist der Anfang von Weisheit. Dann kommt Weisheit in unser Leben. Darum gibt es 60-Jährige, die sind nicht weise. Aus deren Mund kommt so viel Blödsinn. Ich habe immer mit am Stammtisch zugehört, das kann ich euch sagen. Weisheit hat was mit Gottesfurcht zu tun. Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Da fängt man an, Dinge zu erkennen und plötzlich wirst du die Bibel noch tiefer verstehen. Das hängt damit zusammen, die anderen Dinge nicht mehr zu tun. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Wow. Das bedeutet, dann geht's dir echt gut, dann geht's dir sauwohl oder pudelwohl. Ja, wenn Furcht des Herrn in uns ist, das ist eine Quelle des Lebens. Die Furcht des Herrn macht das Herz fröhlich. Ey, cool, oder? Ich habe gerne ein fröhliches Herz. Wie kommt jetzt die Gottesfurcht in unser Leben? Jeremia 32, Vers 40 sagt, und ich will, das sagt Gott, ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht ablassen will, ihnen Gutes zu tun und will ihnen Furcht vor mir ins Herz geben, damit sie nicht von mir weichen. Wir brauchen Gottesfurcht in unserem Herzen, damit wir nicht von Gott weichen. Sonst, irgendwas geht schief und du haust alles, was Glauben betrifft, hin. Habt ihr bestimmt schon erlebt bei Leuten. Aber wisst ihr, auch wenn was schief geht, Gott ist immer noch da. Gott ist immer noch da und hält alles in der Hand und der Himmel steht jetzt nicht Kopf, weil irgendwas bei dir schiefgegangen ist. Hab ein bisschen Vertrauen. Fang an zu vertrauen und geh wieder zu Gott und sag, Gott, ich verstehe es nicht, bei mir ist gerade was ganz Schlimmes schiefgegangen. Und dann verstehst du vielleicht trotzdem nicht, warum das schiefgegangen ist, aber du wirst Frieden in dein Herz kriegen. So antwortet Gott oft. Der antwortet oft mit Frieden. Geh immer zu Gott, wenn was schiefgegangen ist und hau nicht deinen Glauben hin. Gott ist nicht dafür zuständig, dass alles bei uns glatt geht. Der erzieht uns manchmal auch damit, wenn es nicht so glatt geht. Der wird uns aber immer wieder raushelfen. Also ich sag's nochmal, da sagt Gott selber, ich will einen ewigen Bund mit euch hier schließen, dass ich nicht ablassen will, euch Gutes zu tun. Und ich will euch Furcht vor mir ins Herz geben, damit ihr nicht von mir weicht. Jetzt habe ich den Satz auf euch angewendet. Bei diesem Satz wird deutlich, Ehrfurcht vor Gott ist keine menschliche Leistung. Wir kriegen das nicht hin. Wir können nicht ein paar fromme Register in uns ziehen und dann funktioniert das. Ja? Das brauchen wir zum Glück auch nicht. Was bei uns wichtig ist, ist unsere Entscheidung. Ich will das wirklich. Gott, ich will in Gottesfurcht leben. Ich will in Ehrfurcht leben. Ich will das, Gott. Ich will das lernen. Ich will das wirklich lernen, hilf mir. Die Entscheidung müssen wir schon selber treffen. Aber dann fängt Gott an, bei uns zu handeln. Also, wenn du dich entscheidest, ich will Gottesfurcht in meinem Leben haben, dann bitte ich dich um zwei Dinge. Erstens, Gottesfurcht ist von dir nicht zu leisten, zieh keine Register und mach nicht einen auf fromm. Äußerlichkeiten ersetzen es nicht. Du musst nicht ab jetzt die Hände heben, du musst nicht ab jetzt immer niederknien. Das ist nicht gefragt, sondern deine Entscheidung im Herzen. Gott, ich will dir nachfolgen. Es ist kein christliches Verhaltenstraining gefragt und nicht irgendeine Form christlichen Lebensstils, sondern dein Herz ist gefragt. Es geht immer um dein Herz. Es geht darum, ob in deinem Herzen Gottesfurcht lebt oder nicht. Mein zweiter Punkt, Gottesfurcht kommt erst dann zustande, wenn wir die Nähe und Gegenwart Gottes immer wieder und regelmäßig aufsuchen. Das heißt, es ist besser, du machst jeden Morgen eine Viertelstunde, hast du erstmal Zeit für Gott, als einmal in der Woche ganz viel. Es ist besser, jeden Tag dich einzuüben, mit Gott anzufangen. Üb dich ein, jeden Tag ein Stückel. Und von alleine wird das dann ein bisschen mehr. Ja, ich mache dir ganz viel Mut dazu. Und Gott wird mit dir sein. Gott sieht das. Und Gott wird das belohnen. Glaub's mir, Gott wird das belohnen. Gott belohnt das, wenn wir uns zu ihm aufmachen. In der Bibel steht, naht euch zu Gott, dann, wer weiß, wie es weitergeht. Wenn wir uns durch diese Dinge zu Gott nahen, dann naht er sich zu uns, genau. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. So steht's da drin. Die waren schon mal in Annaberg, die haben das schon mal gehört. Das ist eins meiner Lieblingssätze. Und jetzt sage ich als Schluss noch, tu es und du wirst leben. Amen.